日本コネクション、ジャパニッシュフィルムフェスティバル、フランクフルト am Main。
Herzlich willkommen, Sie hören Schöner Denken. Die üblichen Verdächtigen sind auf Nippon Connection 2024. Ich habe meinen letzten Film jetzt gesehen mit Yoko, ein Roadmovie, fände ich ein sehr klassischer Roadmovie. Yoko, die Hauptfigur, die titelgebende Figur, ist eine Frau Anfang 40, die, ja, wir erleben sie am Anfang, dass sie sich praktisch aufgegeben hat, dass sie kaum noch interagieren kann mit anderen Menschen, und dann kommt ein Cousin und erklärt ihr, dein Vater ist gestorben und du musst dich jetzt mit uns auf eine Reise machen für mehr als 650 Kilometer zurück in das Dorf aus dem Norden, wo sie hergekommen ist, und für die Beerdigung eben. Und durch eine Verkettung unglücklicher Umstände geht sie praktisch verloren, sie strandet sozusagen und muss dann alleine ihren Weg dahin finden. Und das ist dann wie in einem Entwicklungsroman. Sie hat Begegnungen, ihr geschehen Dinge und sie fängt sich an zu verändern durch diese Begegnungen, denen sie offensichtlich vorher immer ausgewichen ist. Jetzt bin ich mal gespannt auf eure Meinungen. Sven, von alle Videospiele, du darfst zuerst.
Okay, dann fange ich mal an. Mich hat der Film sehr mitgenommen. Der Originaltitel Yoko 658 Kilometer, Yoko no Tabi, also die Reise von Yoko. 658 Kilometer ist eigentlich nicht weit. Man kann die Strecke im Shinkansen in 3 Stunden fahren von Tokio nach Aomori. Vielleicht ins Vorort dann noch ein bisschen länger. Aber sie hat jetzt einfach über 30 Stunden gebraucht. Sie war den ganzen Tag auf der Straße. Sie hat Erlebnisse gehabt, positive und negative. Ich weiß nicht, kann wir die Vergewaltigung ansprechen? Ganz schreckliche Sache, die ihr da widerfahren ist. Tiefpunkt in diesem Film, also gerade für diese Figur, die als mehr oder weniger Hikikomori zu Hause wohnt und nicht aus dem Haus geht, sogar Klopapier bei Amazon bestellt, und ihr, dass sie sich dann irgendwie, um diese Reise zu schaffen, um ihren verstorbenen Vater das letzte Geleit zu geben, auf sowas einlässt, dass ein Drecksack, ja, ein Drecksack, sie da missbraucht, um ihr sagt, hier, wir können ins Love Hotel gehen, dann fahre ich dich nach Aomori oder halt nicht. Und das so einer Frau anzutun, das so zu zeigen, das war eine schauspielerische Großleistung. Und das Ende, da habe ich in Tränen im Saal gesessen. Also von mir ganz hohe Einschätzung für diesen Film.
Das sehe ich auch so. Daniel.
Also der Film war ja jetzt so ein bisschen so mein Highlight. Ich habe zumindest am Anfang, als ich das Programmheft durchgelesen habe, gehofft, dass der Film mein Highlight wird. Ich habe schon einiges davon gehört und prinzipiell liebe ich jeden Film mit Rinko Kikuchi in der Hauptrolle. Sie spielt hier auch wieder eine typische Rinko Kikuchi-Rolle. Also ich habe ein bisschen sowas erwartet wie Kumiko der Treasure Hunter 2.0. Das habe ich in dem Sinn auch bekommen, was ihr Schauspiel betrifft, aber so viel mehr als einfach nur wie in Kumiko eine Japanerin, die nach North Dakota will, um den Schatz aus dem Film von Fargo irgendwie ausfindig zu machen. Nämlich hier, wie du schon sagst, Thomas, eine Story wie aus einem Entwicklungsroman, wo es wirklich eine charakterliche Veränderung gibt, wo auch ganz viel unausgesprochen bleibt. Wir erfahren ja nicht so wirklich, wie ihr Verhältnis, also wie das Verhältnis zu ihrem Vater war. Wir wissen, da ist nur was in die Brüche gegangen. Ich finde auch diese Geistererscheinungen fand ich immer ganz toll während dem Film, also wo wir dann auch den Vater von ihr dann zu Gesicht bekommen.
Ist das Joey oder Giri?
Ja, stand am Schluss auch in den Credits, also von dem wir den Film vor ein paar Jahren gesehen haben hier auf der Nippon Connection. Sein Debütfilm, glaube ich, war es, oder?
Ja.
Genau, und ganz interessant fand ich, wie seine Erscheinung war, weil er ein bisschen so diese Ausstrahlung, man sieht auch zwischendurch seine Hände und so wie er aussieht, sieht er wie so ein typischer Working-Class-Mensch aus, so von der Darstellung. Und ich fand es interessant, weil es wird ja angeschnitten, sie hat sich so entfremdet von der Familie und ich habe mir dann auch richtig denken können, wie es zu dieser Entfremdung kam und vor allem die Familie, die vielleicht dann nicht den Erwartungen entspricht, die man als junge Frau hat an ein modernes Leben. Man möchte weg, man möchte nach Tokio, man möchte eine eigene Karriere machen, man geht vielleicht so und so oft nicht ans Telefon, entfremdet sich von der Familie und da lag allein, finde ich, ganz viel von der optischen Darstellung, hat das schon so angeregt, sich diese Gedanken zu machen, wie es zu dieser typischen Entfremdung, so wie man es einfach auch ganz oft von Stories aus dem persönlichen Umfeld kennt, wie sowas stattfindet, ja, dass es einen dazu angeregt hat, sich über solche Dinge Gedanken zu machen, so im Hintergrund, finde ich. Und deswegen hat es mir auch echt gut gefallen. Ja, genau.
Worüber ich in dem Film nachgedacht habe, war, wir sind eigentlich alle nur 2 bis 3 Fehlentscheidungen im Leben oder einen Schicksalsschlag davon entfernt, wenn wir nicht ganz mit dem dicken goldenen Löffel im Mund geboren worden sind, dass eben wir unsere Ziele so gar nicht erreichen, dass wir scheitern und dass wir so scheitern, dass wir uns unseren Eltern, unserer Familie eigentlich nicht mehr unter die Augen trauen. Und davon ist ja jeder nur ein Stück weit entfernt, wenn er Pech hat. Und hier wird das halt eben gezeigt, also sie muss praktisch den Weg zurückfinden und der Weg ist so wahnsinnig schwer. Das führt dann dazu, dass sie ja in diesem Machtgefälle mit diesem Arschloch da ist, ja, und so darauf angewiesen ist, jetzt dann doch noch wenigstens zur Beerdigung ihres Vaters zu kommen. Aber dann gibt es auch wieder Momente, wo ganz, ganz nette Leute sich um sie kümmern und ihr Schuhe geben und für die weitere Reise sorgen und sonst was alles. Und das ist dann auch ein Punkt, wo ihr nach dem Schlimmen was Gutes passiert, wo tatsächlich dann Fähigkeiten von ihr zurückkommen, wo sie anfängt zu sprechen. Und es gibt dann auch so eine bitterkomische Episode, wo sie einem der Menschen, die sie weiterbringt, alles erzählt. Dieser Mensch aber offensichtlich aus verschiedenen Gründen nicht zuhört, vielleicht gar nicht die Sprache spricht, keine Ahnung. Also sie hat es dann praktisch nur sich selbst gesagt und uns natürlich, bevor sie dann mit dem Motorrad mit einer klassischen SR500, wie wunderbar, die letzten Kilometer gefahren
wird. Das Motorrad habe ich nicht erkannt, aber hattet ihr auch den Eindruck, dass die Hände des Vaters im Verlauf des Films älter geworden sind? Ich hatte auch wenn er eingeblendet wurde, er war ja manchmal so im Bild, er sah am Anfang eher so 40-jährig aus und am Ende sah er eher 60-jährig aus. Und der eine Mensch, der ihr was Gutes getan hat, also so ein alter Bauer, der in der Nähe von Sendai Gemüse ausfährt mit seiner Frau, von denen sie die Schuhe kriegen, die du vorhin gesagt hast, der hatte halt auch so eine Basecap auf. Das hat sie an ihren Vater erinnert und da die beiden auch im selben Alter waren, das war so eine herzliche Stimmung, dass die beiden sich halt mehr oder weniger ohne Worte verstanden haben und sie hatte, das war mein Eindruck, in dem Moment dann auch so ein Gefühl, hier, das könnte mein Vater sein, das ist irgendwie so eine Ersatzfigur für den Vater. Ganz herzlicher Moment. Aber ich bin mir echt nicht sicher, ob ich den Film nochmal sehen kann.
Also er ist so gut, dass man ihn eigentlich gerne nochmal gucken würde, aber er ist auch, es wird einem doch schwer ums Herz, wenn man ihn guckt.
Ich fand, es war auch irgendwie ein tolles Moodpiece als Film, dadurch, dass ja eben oft viel, also gar nicht gesprochen wird, so ein bisschen so ähnlich wie in Drive My Car, also wo man ganz viel einfach nur Klänge hört, Atmosphäre, Personen sitzen schweigend im Auto. Und den Soundtrack fand ich auch ganz toll von Tim O'Rourke. Das letzte Stück, das kann auch nur sein von Eiko Ishibashi, soweit ich das rausgehört habe vom Klang her, die ja auch die ganzen Soundtracks vertont für die letzten Ryusuke Hamaguchi-Filme. Und an der Stelle auch nochmal eine Empfehlung für Leute, die auf einen tollen Ambient-Soundtrack stehen. Also das hat mir auch sehr gut gefallen mit den, also einhergehend mit dieser Melancholie insgesamt, die im Film zu spüren war, und von daher hat er echt alle meine Hoffnungen, Erwartungen erfüllt und er ist auf jeden Fall zu dem Top-Film, er war auf jeden Fall der Top-Film, den ich mir erhofft habe zu sehen, ja, ein Highlight auf jeden Fall dieses Jahr.
Ja, ich bin auch froh, dass der letzte Film jetzt auch noch einer der besten Filme des Festivals auch für mich war und dann ist das auch ein toller Ausklang. Dann versuchen wir nochmal Punkte zu geben.
Ich gebe ihm 10. Wenn ich schon Punkte vergeben muss, mache ich ja eigentlich nicht. Aber ich würde sagen 10.
Ich sag mal 9.
Ich gebe ihm auch sehr zufrieden 9. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, euch alle nächstes Jahr wiederzusehen. Dann stehen auch diese Podcasts wieder unter
Creative Commons.
Dankeschön.
Nippon Connection, japanisches Filmfestival, Frankfurt am Main.